Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Guten Morgen zusammen. Es ist Donnerstag, der 3. November 2022. Und heute, liebe Leute, heute reden wir über das einzige Thema, das mich im tiefsten Innern wirklich beschäftigt. Und deswegen freue ich mich auf diese Ausgabe so sehr wie auf keine andere bisher. Naja, fast. Es geht auf jeden Fall um das Thema Männer. Jawohl, mein Thema. Warum? Weil ich selber einer bin? Nein, weil ich mich selber immer noch irrtümlicherweise für einen halte. Heute ist nämlich, Achtung, Weltmännertag. Und bitte, jetzt müssen wir differenzieren. Bitte nicht oberflächlich werden an dieser Stelle. Der Weltmännertag ist nicht zu verwechseln mit dem Internationalen Tag der Männer. Der ist erst am 19. November. Da fällt mir doch glatt der Stift runter, verdammt nochmal. Und an allen anderen Tagen im Jahr ist eigentlich auch Männertag. Außer am 8. März. Da ist ausnahmsweise Weltfrauentag. Keine Ahnung, wer diese Scheiße erfunden hat. Und am 20. September, da ist Kindertag. Und das ist ja quasi auch ein Frauentag. Ne? Muss man nicht drum herum reden, oder? Denn Kindererziehung, das ist doch immer noch Frauensache in Deutschland. Außer da, wo ich wohne, im Prenzlauer Berg, da muss man sagen, da ist es anders. Da ist es sehr woke. Sehr, sehr woke. Da muss man sagen, da holen die Männer auch mal den Cappuccino für die Mütter ab und bringen ihn zum Spielplatz, ehe sie den wirklich wichtigen Fragen des Lebens nachgehen. Weltmännertag. Reden wir also über Weltmänner im wahrsten Sinne des Wortes. Im Interview heute zum Beispiel, und da spreche ich natürlich nicht nur für einen Mann, sondern auch mit einem Mann. Aber der Mann, mit dem ich spreche, ist nicht der für den ich spreche. Ich spreche nämlich für den, mit dem ich spreche. Und gemeinsam sprechen wir gegen Basti Kurz, den früheren Kanzler in Österreich. Sie erinnern sich vielleicht, der Basti, der große Messias, der es dann doch leider nicht geworden ist, weil es schiefgegangen ist. Und alles, was es über ihn zu sagen gibt und über die aktuellen Entwicklungen im österreichischen Gruselkabinett, dazu gleich mehr. Aber jetzt erstmal fangen wir an mit einem Weltmann. Da bleibt nichts anderes zu sagen als, guck an, er ist wieder da. Und nein, es ist nicht der Führer. Aber sowas Ähnliches.
Die Zeichen stehen klar auf Comeback. Aller Voraussicht nach gelingt Benjamin Netanyahu die Rückkehr an die Macht. Schon in den ersten Prognosen nach Schließung der Wahllokale kamen seine nationalkonservative Likud-Partei und deren politische Partner auf eine Parlamentsmehrheit, und daran hat sich bisher nichts geändert.
Benjamin Bibi Netanyahu, der Untote der israelischen Politik, hat's wieder mal geschafft. Ein Jahr lang durfte mal jemand anderes regieren, jetzt reicht's aber auch, und das israelische Wahlvolk sucht erneut die harte Hand des Law-and-Order-Kandidaten Benjamin Netanyahu. Gut, mit Law-and-Order nimmt der es nur ernst, wenn es nicht um ihn selbst geht. Noch immer laufen Korruptionsverfahren gegen ihn. Einem echten Weltmann wie Bibi Netanyahu ist das natürlich Schnuppe. Und er verspricht den Israelis, ihren Stolz zurückzugeben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das schon höre, diese Formulierung, den Stolz zurückgeben, dann weiß ich schon, das wird nichts. Das ist ein Idiot. Also wer den Menschen ihren Stolz zurückgeben will, du kannst keinem ihren Stolz zurückgeben. Nicht einem Einzelnen, nicht mehreren. Stolz ist da oder er ist nicht da. Und im besten Fall ist er nicht da, weil es die primitivste unter allen Formen des Stolzes ist. Zu behaupten, man sei stolz. Können wir folgen? Wenn nicht, kein Problem. Ab und zu muss man das Publikum auch bei einem Morgen-Podcast gezielt überlasten. Es war mittlerweile die 5. Wahl in 3 Jahren in Israel. Und ich glaube, die Israelis sind mittlerweile so müde vom ganzen Wählen, dass sie einfach irgendwas wählen, um einfach wieder ihre Ruhe zu haben vor der nächsten Wahl.
Netanyahus politische Verbündete sind die 2 streng religiösen jüdischen Parteien und das ultrarechte Wahlbündnis aus der Partei der religiösen Zionisten und der Gruppierung Jüdische Macht des rechtsextremen Politikers Itamar Ben-Gvir. Der wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vorbestrafte Ben-Gvir hofft auf eine Regierungsbeteiligung und einen Kabinettsposten.
Was ist schon schlimm daran, jemanden zu wählen, der wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vorbestraft ist, oder? Ich weiß, ist eine rhetorische Frage. Ich stelle sie trotzdem. Wird man ihn ja wohl noch fragen dürfen. Der Mann, der jetzt möglicherweise sogar Innenminister werden könnte. Gut, wenn der alte und neue Ministerpräsident schon angeklagt ist, dann ist der Weg zu einem verurteilten Politiker auch nicht mehr weit. Außerdem sind Bündnisse mit rechtsextremen Parteien gerade en vogue, wenn wir nach Schweden oder Italien gucken. Also alles halb so wild in Israel. Oder?
Die Auswirkungen dieses Rechtsruckes könnten dramatisch sein. Experten erwarten eine Schwächung des Rechtsstaates, einen weiteren Ausbau der Siedlungen und einen härteren Kurs im ohnehin schon festgefahrenen Friedensprozess.
Tja, was soll schon schiefgehen? Das ist die große Frage. Aber am Weltmännertag halten wir Männer zusammen. Einmal im Jahr dürfen wir noch zusammenhalten. Und deswegen sage ich viel Erfolg, Bibi. Also nicht von Herzen, aber vom Männerherzen her. Männer sind ja in der Regel nicht gut darin, Schwächen oder Fehler einzugestehen. Hört man so? Ich selber kann das so nicht unterschreiben. Ich bin der anderer Meinung. Also die meisten Männer, stimmt, sind nicht gut darin, Fehler zuzugestehen. Also eigentlich alle Männer außer mir. Also ich zum Beispiel bin ja ganz anders. Ich würde so gerne Fehler eingestehen. Mein Problem ist nur, ich mache einfach keine. Ja, ich würde so gerne zugeben, wie viele Fehler, aber es klappt einfach nicht. Warum? Ich mache einfach immer alles richtig. Es tut mir leid, ich will damit nicht arrogant sein oder. Aber es ist nun mal so. Da kann man nicht drum herum reden. Ganz anders bei Männern in der Politik. Dort machen Männer nie was falsch, aber sie machen sehr viel falsch, behaupten nur nie was falsch zu machen. Versteht ihr den Unterschied jetzt zu mir? Ja? Gut. Und wenn sie was falsch machen in der Politik, dann sind entweder andere schuld oder man redet einfach nicht drüber. Es ist deswegen umso bemerkenswerter, was unser Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gestern bei der Vorstellung der Corona-Kita-Studie so von sich gegeben hat. Nämlich, Achtung, haltet euch fest, das hier.
Kitas waren keine Infektionsherde. Somit muss man sagen, nach dem Wissen von heute kommt man klar zu der Erkenntnis, dass die Kita-Schließungen zu Beginn der Pandemie nicht nötig gewesen wären. Sie waren also unnötig aus der Sicht der Wissenschaft von heute.
Das kommt zu einem Fehlereingeständnis doch schon mal ziemlich nah, oder? Also unser Karl war jetzt einfach, wo er sagen muss, also das war also sozusagen also falsch, aber nicht richtig falsch, nur ein bisschen falsch. Immerhin herrscht jetzt in der Sache Klarheit. Die Corona-Kita-Studie hat gezeigt, dass Kitas keine Pandemietreiber sind. Da freuen sich die Querdenker unter Michael Ballweg, wenn sie nicht wieder selber in Untersuchungshaft sitzen. Ja, alles falsch gewesen mit den Kita-Schließungen. Sie können und sollen also in Zukunft offen bleiben. Tja, wenn sie denn überhaupt vorhanden sind, um dann offen zu sein. Das ist natürlich die Voraussetzung. Einer kürzlich veröffentlichten Bertelsmann-Studie zufolge sollen nächstes Jahr mehrere hunderttausend Kita-Plätze fehlen, weil es an Personal mangelt. Und Personal, wir wissen das, heißt Frauen. Natürlich, auch am Weltmännertag heißt Personal in Kitas Frauen. So leid es mir tut, liebe Männer. Man könnte ja auch mal ein paar Männer dazu gewinnen, Erzieher zu werden, oder? So ein wie mich zum Beispiel. Gut, ich habe leider keine Zeit. Ich würde so gerne, aber ich habe leider keine Zeit. Es tut mir so leid. Aber gut, ich bin ja auch nur ein Volkserzieher im Gewand des Podcasters. Also auch eine Form von Erzieher. Gerade mal noch gerettet, oder? Und so als Botschaft zum Weltmännertag wäre das alles doch super. Männer, werdet Erzieher, so in etwa, oder? Das wäre doch ein feiner Zug. Es gibt da seit dieser Woche auch ein paar neue arbeitssuchende Männer, hört man so, zum Beispiel dieser hier.
Enquanto Presidente da República,
als Präsident der Republik und Bürger werde ich weiterhin alle Gebote unserer Verfassung erfüllen. Es ist eine Ehre, der Anführer von Millionen Brasilianern zu sein, die wie ich Wirtschaftsfreiheit, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Ehrlichkeit und die grün-gelben Farben unserer Flagge verteidigen. Der Satz aber, auf den alle seit Tagen warten, kommt nicht. Keine Anerkennung der Niederlage, umso weniger Glückwünsche an den Wahlsieger.
Jair Bolsonaro, noch Präsident von Brasilien, hat die Wahl am Sonntag sehr knapp gegen Lula verloren und sich nach 2 Tagen Schweigen gestern zum ersten Mal zu Wort gemeldet. Aber seine Niederlage hat er nicht richtig eingestanden. Sehr männliches Verhalten mal wieder, denn warum sollten wir Männer auch mal irgendwas verlieren, oder? Aber immerhin hat einer seiner Getreuen der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass Bolsonaro die Machtübergabe autorisiert habe. Also Jair, wenn du dann ab Januar Zeit hast, wir suchen hier noch ein paar Erzieher bei uns. Obwohl, nein, stopp, bitte vergesst diesen Satz. Nein, Jair Bolsonaro als Erzieher bei uns, also dann lieber gar keine Kitas und Schulen, oder? Nee, Das wäre doch die beste Lösung. Gestern habe ich schon über ihn, meinen Lieblingsniedersachsen, gesprochen und ich habe gestern schon meinen Lieblings-O-Ton hier eingespielt. Und ehrlich gesagt, also ich habe eigentlich versprochen, dass ich den nicht mehr verwende. Aber ganz ehrlich, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Ich liebe ihn so sehr. Hier kommt er nochmal.
Ich begrüße Sie alle mit einem herzlichen niedersächsischen Moin.
Mein Lieblingsniedersachse Stefan Weil hat nämlich, man glaubt es kaum, ein klitzekleines bisschen, Achtung, Humor. Ja, wirklich, kein Witz. Bitte, hört genau hin.
Was sich abzeichnet, sind Kompromisse. Und Kompromisse sind dann einigermaßen gut, wenn niemand mit ihnen zufrieden ist. Wenn das der Maßstab ist, dann könnte es darauf hinauslaufen. Das ist mit Sicherheit nicht das, was die Länder haben wollten und wofür wir auch gute Gründe haben. Und es ist mit Sicherheit nicht das, was der Bundesfinanzminister für die richtige Antwort hält. Sondern in fast allen Fragen sind wir da mehr oder weniger so auf der Mitte unterwegs. Aber wir hoffen, wie gesagt, dass wir bei diesen Themen zueinander kommen können und insofern einen Haken dahinter machen können.
Den Spruch mit den Kompromissen, den merke ich mir für meinen nächsten Auftritt in Niedersachsen, glaube ich. Ja, schadet nicht. Und wenn deutsche Politiker von Kompromissen sprechen, dann können sie eigentlich nur kurz vor Koalitionsverhandlungen oder vor einer Ministerpräsidentenkonferenz stehen. Koalition ist das Wort, das Weil ja schon kennt, weil er schon mal eine geschlossen hat und jetzt wieder eine schließen muss. Es war also eher die Ministerpräsidentenkonferenz, um die es hier ging, oder die MPK. Und da haben sich Bund und Länder tatsächlich einigen können, wer wie viel von der Gaspreisbremse und vom 49-Euro-Ticket zahlen muss. Aber das neue 49-Euro, nicht das 49-Neu-Ticket, sondern das neue 49-Euro-Ticket, das ist wirklich der Hammer. Es ist auch das Deutschland-Ticket, mit dem man jetzt überall rumfahren kann, überall hin, außer mit dem IC und dem ICE, also den Zügen, worauf es eigentlich ankommt, wenn man in so einem riesigen Land wie Deutschland überhaupt irgendwo ankommen will. Also mit diesen großen Zügen kann man nicht fahren, aber mit den kleinen, mit den Regionalzügen, das ist das Deutschland-Ticket. In 12 Stunden von Berlin nach Potsdam, das ist die Zukunft. Herzlichen Glückwunsch, gerade bei so einer maroden Bahninfrastruktur. Aber trotzdem, der Wille war da. Und darum geht's doch. Und da wollen wir mal nicht so zynisch sein und alles wieder niedermachen.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Wir fangen mit einem Termin an, der heute bei allen Männern ganz dick im Kalender eingetragen werden muss. Der Automobilclub Europa stellt heute um 14 Uhr seinen sehnlichst erwarteten Bericht Deutschland, deine Rastplätze vor. Ich freue mich schon, ich kann es kaum erwarten. Obwohl ich nicht mal einen Führerschein habe, ist es für mich auch so wahnsinnig spannend. An zugemüllten Rastplätzen, wo die Klos nach Kloake stinken und das aus dem Auspuff tropfende Benzin die Sinne vernebelt, da verbringen die deutschen Männer noch ihre besten Stunden des Lebens. Außerdem wird vom Automobilclub der beste Rastplatz Baden-Württembergs ausgezeichnet. Wer braucht denn den verdammt nochmal? Ich meine, Baden-Württemberg, da fährst du durch, ohne zu halten, oder? Da brauchst du keinen Rastplatz. Also bitte, warum nur Baden-Württemberg? Meine große Frage heute. Ich weiß es nicht. Aber wenn ihr heute in der Gegend rund um Stuttgart seid, also ohne dass ich euch das wünschen möchte, dass ihr dort sein müsst, dann macht bitte Rast am Rastplatz Rüpolz an der A8 in Fahrtrichtung München. Baden-Württembergs bester Rastplatz erwartet euch. Also wenn ein Bundesland, dazu noch mein Heimatbundesland, nicht mehr zu bieten hat als das, na dann gut, dass ich weg bin und gute Nacht. In wenigen Tagen beginnt die diesjährige Weltklimakonferenz in Ägypten und heute veröffentlicht ein Bündnis von Klimaschutzorganisationen den State of Climate Action Report. Er bewertet jedes Jahr die Klimamaßnahmen in den verschiedenen Ländern und Sektoren mit den höchsten Emissionen und zeigt, was gut und was weniger gut läuft. Der Bericht aus dem letzten Jahr zeigt, dass die Weltgemeinschaft bei keinem einzigen relevanten Aspekt Ausbau erneuerbarer Energien, Ausstieg aus Kohle, Gas und Öl, Verkehrswende und so weiter, Schutz der Regenwälder und Weltmeere und all das bei keinem Aspekt auf Kurs ist, um die Klimaschutzziele einzuhalten. Ich wage zu behaupten, dass es dieses Jahr kein bisschen besser wird, aber in dieser Frage würde ich sehr gerne falsch liegen und dann würde ich meinen Fehler auch sofort eingestehen. Garantiert, ohne Zweifel, wirklich ohne Zweifel, also vielleicht, möglicherweise oder auch nicht.
Die Zahl des Morgens.
Das ist heute die 2. Heute dreht sich zum Weltmännertag alles nur um Männer. Und die passende Zahl des Tages kann nur die 2 sein. Männer haben nämlich im Durchschnitt 2 Hoden. Puh, muss ich nur mal nachgucken, ob das bei mir auch so ist. Ich glaube, ich habe nur einen halben, aber ich kann mich auch täuschen. Was erzählt er da, denkt ihr bestimmt, aber es wird noch wirklich relevant. Hoden sind anfällig für Krebs, genauer genommen Hodenkrebs. Und das Statistische Bundesamt hat heute anlässlich des Welthoden... immer diese Versprecher, verdammt nochmal, als würde ich mich nicht konzentrieren. Angesichts des des Weltmännertages neue Zahlen veröffentlicht. Demnach haben Männer eigentlich doch 3 Hoden, haben die Statistiker statistisch ausgerechnet. Nee, Spaß beiseite. Die Zahl der stationären Behandlungen von Hodenkrebspatienten ist in den letzten 20 Jahren drastisch gesunken. 40% weniger Behandlungen gab es 2020 im Vergleich zu 1990. Und das liegt vor allem daran, dass sich junge Männer besser über die Risiken von Hodenkrebs aufklären und häufiger zur Vorsorge gehen. Herzlichen Glückwunsch. Da soll noch einer sagen, wir Männer achtet nicht auf unsere Gesundheit. Tun wir auch nicht, außer ab und zu, wenn es uns hilft. Und deswegen erwähne ich die wenigen Punkte, in denen es uns hilft, aus purer Solidarität mit euch heute hier.
Wach und wichtig. Das Interview.
Ich sag's ganz offen, Leute, mich jeden Morgen hier mit deutscher Politik zu beschäftigen, es ödet mich an. Es ödet mich an, es ist so scheißenlangweilig. Wirklich jeden Tag Olaf Scholz hier, was Olaf Scholz nicht gesagt hat, wo Olaf Scholz hingeguckt hat, ob Olaf Scholz heute die Zähne auseinandergekriegt hat. Die Ampel, es ist alles so langweilig. Und deswegen würde ich mir manchmal wünschen, wir würden diesen Podcast hier beim Österreichischen Rundfunk in Wien für Österreich machen. Gut, dann wäre die Gefahr groß, dass wir jeden Tag abgesetzt werden, weil irgendein Regierungsgrande irgendeinem Rundfunkrat sagt, dass das alles nicht geht und einer einknickt. Insofern bin ich doch ganz froh, hier beim RBB zu sein, wo man das Geld für andere Dinge ausgibt. Aber trotzdem, Österreich ist zusammen mit Großbritannien und Italien das Land, das mir persönlich, wie soll ich sagen, Vergnügen bietet. Ja, so eine Popcorn-Haftigkeit in mein Leben bringt. Seit Jahren läuft in Österreich eine sehr erfolgreiche politische Satire. Nee, Serie. Ich glaube, es ist gar keine Satire. Es wirkt nur wie eine. Auf jeden Fall sehr unterhaltsam, skurril, ein bisschen überdreht. Alles, was dazugehört, wenn man so eine Art House of Austria drehen will. In Staffel 1 stürzen Vizekanzler Heinz-Christian Strache und seine FPÖ über eine psoffene Geschichte auf Ibiza. Da wollte Strache die Kronenzeitung an einen hübschen russischen Lockvogel verhökern. Videoaufnahmen bringen ihn und die erste Regierung von Sebastian Kurz daraufhin zu Fall. 2 Jahre später, Staffel 2, stürzt Sebastian Kurz über Chat-Nachrichten. Er hat Umfragen gekauft und frisieren lassen und muss seinen Posten als Kanzler räumen. Jetzt tritt sein damals engster Vertrauter nach. Als Kronzeuge packt er jetzt aus über seine Bananenrepublik. Und wer ist der Mann? Das ist Thomas Schmid. Was das alles zu bedeuten hat und wer dieser Thomas Schmid ist und was er für eine Rolle hatte, darüber spreche ich mit dem Serienkritiker Florian Klenk. Hauptberuflicher Serienkritiker und nebenberuflicher Beobachter des Geschehens als Chefredakteur von einer der wichtigsten und besten österreichischen Wochenzeitungen Falter. Schönen guten Morgen, Herr Klenk.
Einen schönen guten Morgen aus Wien.
Es ist schon sehr unterhaltsam, was österreichische Politik seit einiger Zeit bietet, oder? Sieht man das in Österreich auch noch so? Oder denken Sie sich einfach nur, verdammt nochmal, ich hätte gerne deutsche Verhältnisse und hätte einfach mal gerne einen ruhigen Tag?
Ich hätte gerne deutsche Verhältnisse und endlich mal einen ruhigen Tag.
Danke, das war das Interview. Das war's, wir haben alles gehört.
Nein, Spaß beiseite. Man kann das sozusagen aus zweierlei Sicht sehen. Man kann das sehen als eine Doku-Soap, ja, so eine Mischung aus Quentin Tarantino und vielleicht die Älteren kennen noch die österreichische Krimiserie Kottan ermittelt. Also als eine Klamauk-Serie eines inkompetenten politischen Personals. Man kann das aber auch sehr ernst sehen und kann sagen, dass Österreich hier sehr knapp an einem demokratiepolitischen Abgrund gestanden ist und wenn es hier nicht starke Sicherungssysteme gegeben hätte in der Justiz, in den Medien, im Parlament, dann hätten hier einige, auch in Deutschland stets bewunderte Entscheidungsträger aus einer liberalen Demokratie doch eine, sagen wir mal, autoritärere oder gelenktere Demokratie gebastelt. Und wir haben diese Leute sehr früh bei ihren Untaten erwischt. Und das führt jetzt dazu, dass es nicht nur eine große politische Aufarbeitung gibt, sondern auch eine strafrechtliche Aufarbeitung gibt, die, wenn man den Staatsanwälten und Staatsanwältinnen in diesem Fall, hier sind sehr viele Frauen am Ruder, glauben darf, Sebastian Kurz eine Anklage bescheren wird und im schlimmsten Fall auch eine langjährige Haftstrafe.
Gucken wir noch mal ein bisschen genauer auf die aktuelle Staffel 3, von der ich eben erzählt habe, und auf Thomas Schmid. Das ist der Kronzeuge in diesem Fall, der gegen Sebastian Kurz auspackt. Wer ist dieser Thomas Schmid und was ist seine Rolle und wie konnte er Kronzeuge werden?
Genau. Also beginnen wir bei den handelnden Personen. Thomas Schmid, der sich selbst als Galeeren, Sklave und Prätorianer von Sebastian Kurz bezeichnet hat, und zwar in WhatsApp-Chats, die er ihm geschickt hat. Dieser Thomas Schmid war eine ganz wichtige, zentrale Figur in der Hinterbühne des Systems Kurz. Er saß als Generalsekretär im Finanzministerium, hat dort Budgeterstellung gemacht, hat dort darüber entschieden, welches Ministerium wie viel Geld bekommt und hat auch darüber entschieden, wo Anzeigen geschaltet wird des Finanzministeriums. Dieser Thomas Schmid war zugleich ein enger Vertrauter von Sebastian Kurz und er war jemand, der aus der Spitzenbürokratie hinüberwechseln wollte in den Vorstand der sogenannten österreichischen Bundesbeteiligungsagentur. Das ist jene Gesellschaft, die österreichischen Anteile an großen Industriekonzernen verwaltet, also wo er Milliardenvermögen verwaltet. Und diesen Job hat er letztlich auch bekommen. Und um diesen Job zu bekommen, war er gegenüber Sebastian Kurz außerordentlich loyal und er hat auf drei Ebenen Sebastian Kurz geholfen. Er hat erstens dafür gesorgt, dass Kurz, als er noch Außenminister war und am Sprung zur Macht war, also seinen eigenen Parteichef absetzen wollte, aber auch den amtierenden sozialdemokratischen Kanzler absetzen wollte, da hat dieser Thomas Schmid, und jetzt zitiere ich ihn selbst, dafür gesorgt, dass Sebastian Kurz mal eine gute Stimmung, gutes Wetter bekommen hat im Land. Wie ist das passiert? Indem man Meinungsumfragen in Auftrag gegeben hat, die Sebastian Kurz als einen Heilsbringer darstellen, die den amtierenden ÖVP-Chef als einen Schwachmatiker, wie man in Wien sagen würde, darstellen und die dazu gedient haben sollen, die Parteibasis, die Parteifunktionäre dazu zu bringen, für Sebastian Kurz zu laufen. Und diese Meinungsumfragen, die frisiert wurden, die gefälscht wurden, die wurden dann in einem Massenblatt der Zeitung Österreich, also ein Boulevardblatt, vermarktet, und zwar im redaktionellen Teil. Und damit diese Zeitung das macht, hat man ihr Inserate, sogenannte Regierungsinserate gegeben. Also der Staat hat in dieser Zeitung inseriert und der Thomas Schmid hat diese Inserate freigegeben. So. Bezahlt haben diese Studien auch die Steuerzahler. Warum weiß man das? Weil das sowohl der Herr Schmid als auch diese Meinungsforscherin, eine Frau namens Beinschab, zugegeben haben, sich selbst belastet haben, um Kronzeugen in diesen Ermittlungen zu werden und weil die Staatsanwaltschaft Chats gefunden hat auf dem Handy von Thomas Schmid, der da 300.000 Chats drauf hatte, wo man das genau nachlesen und rekonstruieren konnte.
Heute hat Thomas Schmid, über den wir jetzt schon eine Weile sprechen, vom Untersuchungsausschuss einen Auftritt. Wie erwarten Sie diesen Tag? Sind da bahnbrechende Neuigkeiten zu erwarten oder denken Sie, da kommt gar nicht so viel raus, weil man eh schon alles weiß aus den Chatprotokollen?
Man wird wahrscheinlich nicht ganz viel bahnbrechendes Neues hören, aber man wird es hören. Und das macht doch einen anderen Eindruck, ob ich ein 454 Seiten starkes Einvernahmeprotokoll, das sehr stark ins Detail geht, lese, oder ob die Medienvertreter im Untersuchungsausschuss vor Ort hören, wie Thomas Schmid diese Geschichte erzählt. Was dazu kommt, ist, dass Thomas Schmid als Kronzeuge Beschuldigter ist im Strafverfahren. Da kann er theoretisch lügen. Also alles, was er dort aussagt, kann auch falsch sein. Als Auskunftsperson im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss steht er unter Wahrheitspflicht. Das heißt, er muss dort die Wahrheit sagen. Und er könnte sich jetzt theoretisch immer wieder entschlagen und sagen, wenn ich aussage, belaste ich mich selbst. Das ist ihm aber verwehrt morgen, weil wenn er morgen sich entschlagt, dann würde klar werden, dass er nicht die ganze Wahrheit vor der Staatsanwaltschaft ausgebreitet hat. Und damit wäre sein Kronzeugenstatus in Gefahr. Das heißt, Thomas Schmid wird morgen reinen Tisch machen müssen und alles aussagen müssen, was man ihn fragt. Und spannend wird sein, ob man ihn auch Dinge fragt, die er vielleicht ausgesagt hat, die wir aber noch nicht wissen, weil sie in Verschlussakten stehen. Das könnte etwas Neues sein. Ich glaube nicht, dass das passiert. Ich glaube, dass sich die Parteien die strafrechtlichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nicht gefährden wollen. Aber was man sehen wird, ist einen Menschen aus der unmittelbaren Nähe von Sebastian Kurz, jemand, der durch Sebastian Kurz einen hochdurchdierten Job bekommen hat, der wird dort morgen über das System Kurz aussagen. Und es obliegt dann sozusagen den Gerichten, dem Parlament und der Öffentlichkeit einzuschätzen, ob er die Wahrheit sagt oder nicht.
Also was jetzt wirklich in den Verschlussakten steht, das werden wir jetzt erst heute im Untersuchungsausschuss erfahren, weil Thomas Schmidt dort die Wahrheit sagen muss. Aber was steht eigentlich in den endlosen Chatprotokollen, von denen Sie eben erzählt haben? Lassen Sie uns mal einen Einblick kriegen, den wir sonst nicht kriegen. Also mich würde interessieren, wie hat Basti Kurz denn so gesprochen mit seinen Buddies? Wie hat er mit denen geschrieben? Was ist das für ein Stil? Was steht da drin?
Naja, diese Chatprotokolle, vielleicht müssen wir mal zuerst zeigen, wieso haben wir die überhaupt. Ja? Die haben wir durch einen glücklichen Zufall, weil nämlich der Herr Schmidt, der grundsätzlich alle seine Handys gelöscht hatte, vergessen hat, dass er zu Hause so eine kleine Time Capsule, heißt dieses Ding, so eine Apple Festplatte für seine Musik verwendet hat. Und aus dieser Festplatte hat sein Handy ein Backup gemacht. Und das hat er vergessen, dass dort noch ein Backup gelegen ist. Und die Staatsanwälte haben bei der Hausdurchsuchung dieses Kasterl, wie er es selbst genannt hat, entdeckt und haben gesagt, das nehmen wir auch mit und da schauen wir mal hinein. Und schwuppdiwupp haben sie dort das Backup seines Handys gefunden und damit auch diese 300.000 Chats. Worum geht es in diesen Chats? Wenn man so will, ist das so eine Art Schattenbürokratie gewesen. Ein elektronischer Schattenakt über diese Jahre der Kurzzeit. Da drinnen werden Posten vergeben, da drinnen werden politische Mitbewerber beschimpft oder beleidigt, da drinnen wird sozusagen offen diskutiert, wer welchen Job bekommen soll. Da drinnen befinden sich E-Mails, wo man eben nachlesen kann, wie Gelder verschoben wurden. Ja. Der Sebastian Kurz kommt in diesen Chats erstaunlich wenig vor, aber es gibt sozusagen diese berühmten, in Österreich schon sehr berühmten Chats, wo eben zum Beispiel Thomas Schmidt sagt, ich liebe meinen Kanzler, und daraufhin antwortet Sebastian Kurz, du kriegst eh alles, was du willst. Also man sieht hier sozusagen eine Hinterbühne, und wenn man so will, ist diese Festplatte sozusagen der Ibiza-Skandal der ÖVP.
Lass uns mal über Ihre Rolle reden, also die der Journalisten. Innerhalb von ein paar Jahren stürzen einige Spitzenpolitiker über Videos und Nachrichten, die peu à peu in den Medien veröffentlicht werden, genau wie jetzt die Chatprotokolle. Also es gibt diesen Skandal in Österreich, aber die Justiz und auch die Presse sorgen dafür, dass die Verantwortlichen ihren Prozess kriegen. Das zeigt doch, dass gerade Ihr Journalisten, sage ich in dem Fall als Komiker aus der hinteren Reihe, eine große Macht habt und dass das Korrektiv auch in der österreichischen Gesellschaft sehr gut funktioniert, auch wenn man häufig von außen das Gefühl hat, dass es anders sei, oder?
Ja, das ist richtig. Wir erleben sozusagen Österreich von zwei Seiten. Wir erleben einen, ich will jetzt nicht sagen einen tiefen Staat, das wäre vermessen, aber wir erleben einen korrupten Staat, und eine Regierung, die versucht hat, viele Kontrollinstitutionen zu korrumpieren oder anzuknappern, die Justiz. Wir haben ja auch viele Chats, wo es um hohe Justizfunktionäre letztlich verurteilt wurden. Ja, wir haben einen leitenden Oberstaatsanwalt, der verurteilt wurde, als Sektionschef, der suspendiert wurde. Also wir haben auch Spitzenrepräsentanten der Justiz, die dabei ertappt wurden, wie sie Sebastian Kurz und sein Team sozusagen bewahren wollten, wie sie versucht haben, Ermittlungen zu sabotieren. Das ist das eine. Aber wir haben eben auch eine sehr starke, ja, übertreiben wir es ein bisschen, manipulierte Bewegung, eine Bewegung der sauberen Hände von jungen Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, die sehr akribisch, sehr professionell versuchen, aus diesen Chats sozusagen den Sachverhalt zu klären. Wir sind ja noch nicht im Feld der Anklage, wir sind auch noch nicht dort, dass die jetzt vor Gericht sitzen, sondern es wird mal das rekonstruiert, was passiert ist. Und diese Staatsanwälte lassen sich davon nicht mehr abbringen, das zu untersuchen. Das ist das eine. Und wir haben im Journalismus einerseits Medien, die korrumpiert wurden, die wirklich mit Regierungsinseraten überschwemmt wurden und Sebastian Kurz nach dem Mund geredet haben, aber wir erleben auch viele investigative Kolleginnen und Kollegen im Fernsehen, im Radio, in den Wochenzeitungen und Tageszeitungen, die sich jetzt durch diese Unterlagen wühlen und sehr akribisch nachzeichnen, was die Ära Kurz wirklich bedeutet hat. Also wir erleben Österreich sozusagen zweigesichtig. Einerseits ein Aufblühen der Medien, der Justiz, der parlamentarischen Kontrollmechanismen, der Zivilgesellschaft. Auf der anderen Seite aber auch eine ÖVP, die einfach nicht einbekennen will, dass sie korrupt gehandelt hat, korrupt handelt. Und man wird sehen, wie das bei den nächsten Wahlen ausgeht, wer hier sozusagen den längeren Atem hat.
Letzte Frage mit, lassen Sie es mich Tagesthemen Ingo Zamperoni-mäßig formulieren. Bitte um eine kurze Antwort. Wird Sebastian Kurz sich aus der Schlinge ziehen können oder was würden Sie sagen, was droht ihm am Ende?
Medienrechtlich ist es mir in Österreich verboten, den Ausgang eines Strafverfahrens zu erörtern. Wir haben da einen Paragraphen, da steht drinnen, ich darf sozusagen nicht sagen, was ich glaube, wie dieses Verfahren ausgeht. Ich kann nur sagen, dass die Justiz in den letzten Jahren zwei Minister zu langjährigen Haftstrafen verurteilt hat und dass beide Minister bis zum Ende nicht geglaubt haben, dass es ernst ist. Ich glaube, es wird Zeit, dass Sebastian Kurz erkennt, dass es ganz ernst ist.
Vielen Dank, Florian Klenk von der Wochenzeitung Falter. Und ich bin sicher, spätestens in der nächsten Staffel dieser wundervollen Realsatire namens House of Austria werden wir wieder miteinander sprechen. Vielen herzlichen Dank für den Einblick ins österreichische Politiktheater und einen angenehmen Tag für Sie.
Herzliche Grüße aus Wien.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Nadine Gordimer, Literaturnobelpreisträgerin. Ich weigere mich, ohne Hoffnung zu sein.
Ende der Denkpause.
So, das war's für heute. Habt einen schönen Tag. Macht euch es irgendwie schön. Irgendwie. Und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.
Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.